SWR 2 Leben.
Der Pförtner hat sichtlich Freude an unserem Besuch. Dass ich aus Deutschland, de Goa, käme, 10.000 Kilometer entfernt. Dass diese Jacke hier hergestellt sei und dass ich jemanden sprechen möchte, dessen Arbeit darin enthalten ist. Er sieht mich unglaublich an und greift zum Telefon. Er hört nicht mehr auf zu lächeln. Ein Manager eilt herbei, schlägt sich lachend mit der Hand auf den Oberschenkel, zündet sich kopfschüttelnd eine Zigarette an. Eine Managerin eilt herbei, sehr ernst. Sie verzieht keine Miene. Ob ich Papiere hätte? Papiere? Ich wühle in der Tasche und reiche ihr das Empfehlungsschreiben des Generalkonsuls, das auf Deutsch und Chinesisch eine hervorragende Schriftstellerin ankündigt. Unwirsch reicht sie mir das Schriftstück zurück. Andere Papiere. Andere? Habe ich nicht. Aber die Jacke habe ich an, 10.000 Kilometer zurückgelegt und viele Kleider made in China in meinem Kleiderschrank und den Entschluss, loszufahren und nachzusehen, wer dahinter steckt. Hier bin ich. Sie sieht mich mit zusammengekniffenen Augen an.
Die Frau von der Textilfabrik in China ist die Schriftstellerin Imke Müller-Hellmann aus Bremen. Die Jacke ist eines ihrer Lieblingsstücke und Frau Müller-Hellmann will sich bei den Menschen bedanken, die diese Kleidungsstücke hergestellt haben, den Menschen an den Nähmaschinen. Das war anfangs die Idee. Aus dieser Idee ist jetzt ein Buch geworden, Leute machen Kleider heißt es, eine Reise durch die globale Textilindustrie. Es ist das Ergebnis eines hochaufwendigen Projekts, das sozusagen ganz weit über den Küchentisch, wo es begonnen hat, die erste Idee, hinausgewachsen ist, sozusagen. Frau Müller-Hellmann, wie hat dieses Wahnsinnsprojekt begonnen? Wie und wo kam die erste Idee?
Ja, Ursprung ist eine Kurzgeschichte, die ich geschrieben habe, wo alle Menschen in den Raum eintreten, die mein Frühstück hergestellt haben. Ich habe es so dargestellt, als würden sich die Wände öffnen in der Küche. Und ich bekomme also dann sehr viel Besuch, obwohl ich gar nicht so üppig frühstücke. Und ich male das ein bisschen aus. Wer denn noch alles, welche Menschen mit ihrer Arbeit letztendlich in meinem Alltag gegenwärtig sind, durch die Gegenstände, die ich benutze. Und irgendwann dachte ich, ich mache das jetzt einfach mal. Ich suche jetzt mal die Menschen und dachte, Frühstück. Dann dachte ich, ja, das wären ja nur 5 Kapitel oder so. Aber gut, ich dachte, ich nehme meine Kleidungsstücke, die begleiten mich jahrelang. Und dann habe ich 10 Lieblingskleidungsstücke herausgelegt, also eine ganze Garnitur sozusagen, ein T-Shirt, Unterwäsche, eine Hose und so weiter. Und dann habe ich erst reingeschaut, welches Etikett ist da drin. Und dann bin ich losgegangen und habe die Marken der Kleidungsstücke gefragt. Wo kommt das her? Wer hat das hergestellt? An wen kann ich mich im Betrieb wenden, damit ich eine Person finde, die so nah wie möglich an der Produktion dran war?
Wie war das? Also ich stelle mir jetzt vor, Sie stehen da am Pförtner in China. Das muss doch wirklich ganz irre merkwürdig gewesen sein.
Es ist so gewesen, dass ich Schwierigkeiten hatte, mit der Jacke durchzukommen. 3 der 10 Kleidungsstücke waren aus China, aber mit China ging alles schief. Also die Marken haben mich nicht durchgelassen. Oder ich hatte die Adresse, habe ich dann bekommen von dem Ort. Das ist eine Kleinstadt, das ist 2 Stunden entfernt von Shanghai, die heißt Dongyang. Und dann habe ich halt irgendwann beschlossen, okay, und wenn ich mein Scheitern aufschreibe, ich habe die Adresse, wo die Jacke hergestellt wurde, ich fahre jetzt einfach nach Dongyang und besuche den Ort. Naja, und dann stehe ich an diesem Samstagvormittag im Nieselregen vor diesem Firmentor und das war halt wirklich für mich auch sehr lustig. Also auf eine Art, es einfach zu machen und dann dieser Pförtner, der hat die ganze Zeit selig gelächelt. Das ist ja nun auch wirklich ein bisschen verrückt, da anzukommen und zu sagen, hallo, ich habe Ihre Jacke an. Wer hat denn daran gearbeitet? Ich möchte einmal Danke sagen. Ich trage die Jacke seit Jahren und wollte mal sehen, wer daran beteiligt ist. So. Ja, leider haben sie mich ja letztendlich nicht reingelassen. Aber diese Managerin, die da so ernst das verhindert, dass ich dort eingeladen werde, der habe ich nachher noch so ein halbes Interview entlocken können. Also China, nach China zu fahren, ist was anderes als mal eben nach Portugal, wo das letzte Kapitel spielt. Das musste ich natürlich vorbereiten. Ich habe die Reise 3 Monate lang vorbereitet, neben meinem Beruf noch. Ich konnte das nicht Vollzeit machen und bin dann halt 4,5 Wochen gereist.
Wie viele E-Mails haben Sie geschrieben?
Oh, ich habe die Zahl jetzt nicht mehr im Kopf. Aber in dem Fall ist es eine große Textilmarke aus Schweden und das ging hin und her und ich hatte 5 verschiedene Ansprechpersonen und dann ging da nichts mehr. Dann habe ich denen gesagt, ich würde morgen mal rumkommen, dass wir ein bisschen vorankommen mit dem Projekt jetzt. Dann haben sie sofort geantwortet. Also die Androhung in Stockholm irgendwie vorbeizukommen hat sofort gewirkt. Ich habe auch geschaut, ich wäre an einem Tag dahin gekommen von Bremen aus mit dem Zug. Es war ein sehr langer Vorlauf.
Bevor wir weitergehen auf den Spuren dieser Pilotenjacke, sei noch gesagt, dass es nicht nur um ein Stück geht, sondern, Sie haben es ja vorher auch gesagt, um 10 Kleidungsstücke. Und um welche zum Beispiel? Sie haben 2 an.
Ich habe die Schuhe an, also die Vintage Boots aus dem 10. Kapitel und die Melbobini habe ich an, das ist die Mütze aus dem 3. Kapitel. Jetzt müssen wir mal gucken, was habe ich denn heute für ein T-Shirt an? Ah, Unterhemd, das Unterhemd habe ich an aus Bangladesch. Unterhose ist ein anderer, die Jeans ist auch eine andere. Und die Socken aus dem 4. Kapitel habe ich an. Oder das 2. Kapitel, jetzt komme ich durcheinander. Die Mütze ist das 2. Kapitel, die Socken aus dem 3. Kapitel.
Und jetzt weiter nach Hongkong. Ist das richtig?
Ja.
Und hier habe ich nochmal 2 Damen. Ich kann sie höchstwahrscheinlich nicht richtig aussprechen.
Ach ja, Dou Chang Ho und Wang Kai Mei.
Ganz genau.
Ja. Ich hatte dann, weil ich bei dem Pförtner, der selig gelächelt hat, nicht weiterkam, habe ich nach neuen Gesprächspartnerinnen und Partnern gesucht. Und ich wollte ja gerne mit Näherinnen sprechen, also so nah wie möglich dran an der Produktion. Und hatte dann gebeten über eine NGO, die in Hongkong sitzt. In China ist es sehr schwierig, NGOs zu haben. Und es gab Razzien vor 2 Jahren, wo auch alle NGOs geschlossen worden sind. Und es sitzen noch etliche hinter Gitter, die sich für Arbeitsbedingungen eingesetzt haben. Das muss man an dieser Stelle dazu sagen. Hongkong ist ein bisschen eine andere Situation. Also ich habe Mei Wong in Hongkong getroffen und sie hat mir Kontakt gemacht zu Näherinnen im Perlflussdelta. Das ist nördlich von Hongkong die Region, wo es unfassbar viele Betriebe gibt. Ein einziges, riesiges, gigantisches Industriegebiet mit 50.000 Fabriken, wo 5 Millionen Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter genau diese Gegenstände herstellen, diese Made in China Produkte, die wir seit 20 Jahren so kennen. Wahrscheinlich würden wir in diesem Raum auch 5 davon finden, die dort hergestellt worden sind.
Frau Dou ist in den 50ern, Frau Wang um die 40. Beide schieben ein Fahrrad. Wir laufen zu einem Restaurant, bekommen einen separaten Raum, bestellen ein mehrgängiges Menü. Frau Wang reicht mir ihren Firmenausweis, auf dem steht: Schießer, natürlich Zeitgeist seit 1875. Schießer ist ein großer deutscher Hersteller von Unterwäsche mit Sitz am Bodensee. Frau Dou und Frau Wang kommen aus der Provinz Hubei, 1000 Kilometer nördlich im Landesinneren gelegen. Sie kommen aus demselben Dorf, das arm war, wie sie sagen, und hätten gesehen, wie die Nachbarinnen fortgingen zum Arbeiten, weit entfernt, und wiederkamen mit Geld. So taten sie es auch. Vorher sei niemand weggegangen aus dem Dorf, dann plötzlich viele. Auch sie kamen nach 2 Jahren wieder und konnten ihren Familien Häuser bauen. Frau Dou hat mit ihren Schwiegereltern, deren Vater, ihrem Mann und ihrem Sohn unter einem Dach gelebt. 4 Generationen. Das Haus, das sie bauten, kostete 2000 Euro. Inzwischen seien die Preise explodiert. Heute müssten sie 40.000 dafür bezahlen.
Und meine Hoffnung war es, ich hatte gebeten, dass es auf jeden Fall Näherinnen sind, die für den internationalen Markt nähen. Und so landete ich bei den Näherinnen von Schießer. Frau Dou, Frau Wang, das sind die beiden Näherinnen für Schießer.
Sie erklären mir, dass es bei der Arbeit 2 Gruppen gibt, Gruppe A und Gruppe B. Frau Wang ist in Gruppe B. Sie machen Unterhosen. Für eine Unterhose brauchen sie 1 Minute. 1 Minute, frage ich? Ja, 1 Unterhose, 1 Minute. Kai Mei ist richtig gut, sagt Frau Dou. Sie ist schnell. Mit Abschneiden der Fäden, ergänzt sie.
Also zu dem Kapitel möchte ich eine Sache noch sagen, dass mich dieses Interview mit Frau Wang und Frau Dou auch sehr nachdenklich gestimmt hat. Und ich dachte ja, weil es über die NGO organisiert war, jetzt bin ich mit arbeitsrechtlich organisierten Näherinnen, führe ich ein Gespräch und ich habe 2 Näherinnen vor mir, die sagen, nee, wir sind froh, dass wir die Arbeit haben und sie sind stolz darauf, auf ihre Arbeitsleistung, so wie alle. Ich bin auch in vielen Betrieben in Bremen unterwegs, in ganz unterschiedlichen, weil ich bei meinem Beruf Menschen mit einer Behinderung begleite. und sie anlerne an ihren Arbeitsplätzen. Also ich habe schon viele Fabriken gesehen und auch viele verschiedene Tätigkeiten. Und natürlich möchte man stolz sein auf die Arbeitsleistung des Tages. Und sie könnten Pause machen alle 2 Stunden, 10 Minuten, aber sie machen sie nicht, weil sie pro Stück bezahlt werden und nicht pro Stunde. Und dieses zu sehen, dass dort also die Utopie, dass es auch anders sein könnte, dass man nämlich pro Stunde bezahlt wird und dann nicht die ganze Zeit hetzt wie eine Verrückte, dass das gar nicht mehr im Horizont der Näherin war, der beiden, die ich da jetzt interviewt habe.
Aber die zwei wissen, dass man auch anders arbeiten kann, ne?
Die Tatsache, dass sie die eigene Ausbeutung in dem Sinne, dass sie pro Stück bezahlt werden, so verinnerlicht haben und sie arbeiten 6 Tage die Woche, allermeistens 10 Stunden, 12 Stunden. Da ist einfach nur der eine freie Tag und das Leben wird bestimmt durch diese Arbeit. Und egal, wo ich hingefragt habe, es gab gar nichts mehr Großes daneben. So.
Stichwort Verbundenheit empfinden oder Verbundenheit herstellen mit den Menschen, die unsere Kleider herstellen. Also das, was wir hier so täglich tragen, irgendjemand hat es gemacht. Inwieweit ist das für Sie ein Anliegen?
Na, ich denke, das ist ja schon einer dieser Ursprungsideen dahinter, sich wieder zu vergegenwärtigen, dass die Arbeit von Menschen in den Gegenständen steckt, die wir benutzen. Und ich reise die Kilometer ja sozusagen nach, die Kleidungsstücke gemacht haben. Also, und der Mensch ist nicht mehr in meiner Nähe, sondern er sitzt auf der anderen Seite des Planeten und strickt dort was zusammen oder näht dort was zusammen. Das ist auch nochmal natürlich die Dimension, die in diesem Buche steckt. Also wie funktioniert diese Textilindustrie und warum funktioniert sie so, wie sie funktioniert und in was für einem Wirtschaftssystem sind wir hier eigentlich unterwegs?
Was könnte denn für das Gros der Menschen eine Möglichkeit sein, eine Verbindung herzustellen?
Ich denke, die Entfremdung von den vielen Gegenständen, die wir benutzen, gerade bei Kleidung, ich hatte vorher überhaupt keine Ahnung von dem ganzen Know-how der textilen Herstellung. Und letztendlich ist diese Idee, den Mensch dahinter, hinter der Produktion wieder reinzuholen, auch, dass ich mich vielleicht mit weniger Sachen umgebe und diese Sachen aber dann besser kenne.
Bremen, 5. Dezember 2014. Sehr geehrte Damen und Herren von Galeria Kaufhof. Ich möchte die Menschen porträtieren, die meine Lieblingskleidung hergestellt haben. Zu dieser Kleidung gehört eine Unterhose aus ihrem Sortiment der Marke Emotions. Sie ist zu 95% aus Baumwolle und die Zahlen unter dem Barcode auf den Innenschildchen lauten 40080307168500. Darf ich Sie bitten, mir mitzuteilen, wo genau diese Unterhose hergestellt wurde und an wen ich mich im Betrieb des Herstellers wenden kann, damit ich eine Person finde, die an der Produktion dieser Unterhose mitgewirkt hat? Mit freundlichen Grüßen.
Ich hatte ja die ersten Briefe geschrieben und ein Brief ging an Galeria Kaufhof. Da hatte ich mal so im Vorbeirennen eine Unterhose gekauft, die ich dann sehr mochte. Und die habe ich dann genommen für das Projekt und ich kriege ein Antwortschreiben. Wir freuen uns, dass Slip Claudia zu ihrer Lieblingskleidung gehört.
Köln, 10. Dezember 2014. Sehr geehrte Frau Müller-Hellmann, wir freuen uns sehr, dass der Slip Claudia zu ihrer Lieblingskleidung gehört. Das finden viele andere Kundinnen auch. Und daher gehört der Slip Claudia zu den absoluten Bestsellerartikeln. Die Serie Claudia wird von der Firma Gebrüder Konzelmann in Albstadt produziert. Unsere Ansprechpartnerin erwartet gerne Ihre Anfrage. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören, wie alles weitergeht. Freundliche Grüße aus Köln, Galeria Kaufhof.
Und ich wurde also sofort eingeladen und es war zufälligerweise eine deutsche Produktion und so kam es, dass ich auf die Schwäbische Alb fuhr und zum allerersten Mal in meinem Leben so etwas wie textile Produktion zu Gesicht bekam. Ich kam in einen großen Raum, wo 100 Strickmaschinen standen. So, und dann zu sehen, was ist das für eine Maschine, wie sieht die aus, was machen die für einen Krach, wie funktionieren die eigentlich? Und das ist ja nur ein Teil der Produktion, ist ja das Stricken. Dann gibt es ja noch viele andere Textilveredelungsschritte, die dazugehören. Und dann das Zuschneiden und das Abtafeln und das Anrauen und das Krumpfen und wie sie alle heißen. Es wird auch gebleicht und gefärbt.
Ja, aber diese Verben, die Sie benutzt haben, Krumpfen.
Das habe ich auch zum allerersten Mal dort gehört, gesehen und überhaupt. Also der Textilveredler, den ich ja im ersten Kapitel auch interviewe und vorstelle, Reinhard Riedel, der letztendlich die Unterhose eingefärbt hat, der mir dann überhaupt erstmal sagt, was heißt denn Textilien veredeln? Und er sagte, Mensch, machen Sie meinen Beruf bekannt. Niemand weiß mehr, was es heißt, Textilien zu veredeln. Und ich bin so selten geworden wie ein Glockengießer oder ein Bierbrauer. Und er sagte auch, ja, Strickmeister seien gut und schön, aber das wirklich Interessante passiert im Veredeln dann anschließend, also wenn der Stoff fertig ist. Da habe ich also wirklich gestaunt.
Was war jetzt genau Krumpfen?
Krumpfen ist eine riesige Maschine gewesen, eine große grüne Maschine in dem Raum. Und da geht's drum, dass die Kleidungsstücke, wenn man die nicht krumpft, dann laufen die später noch ein. Das heißt, mit dieser Maschine werden sie schon zusammengestaucht, damit sie das nicht später im Prozess tun.
Dann gibt es noch eine Station, Bangladesch. Und hier geht es um zwei Menschen, Afzal Al-Ahad und Shumi Akhtar.
Shumi Akhtar hat sie
Shumi
gesagt.
Akhtar.
In einem fensterlosen Raum eines Betongebäudekomplexes im Distrikt Ghazipur von Dhaka sitzen ein Firmenmanager um die 40, der Kunde, der Aufträge an ihn vergibt, um die 30, eine Näherin unter 20, ein Näher Mitte 20 und eine Kundin des Kunden der Firma, die das Produkt, das hier hergestellt wird, trägt. Um die 40 aus Deutschland. Und sehen sich an. Ich stelle mich vor und erkläre das Buchprojekt. Shumi kichert. Sie hört nicht auf zu feixen, wir schmunzeln. Wie die Situation wohl auf sie wirkt? Was sie denkt über eine Frau meines Alters aus Europa? Was sie denkt, wie mein Leben aussieht? Wie das wäre, wenn sie 10 Menschen besuchen könnte, 10 Trägerinnen ihrer Produkte in Australien, Singapur, Südafrika, Schweden. Was würde sie schreiben über sie und über die Orte, die sie besucht? Und was wäre, wenn die Geschichte anders gelaufen wäre? Indien hätte Europa kolonisiert und in Deutschland würde man heute die Kleidungsstücke für Südostasien nähen. Und Shumi käme hergeflogen und wollte mich interviewen. Wie wäre das für mich?
Ja, und ich wollte so ein bisschen die Geschichte mit reinholen und damit auch die Perspektive und mit der wir uns da auch begegnen, also die unterschiedlichen Lebenssituationen. Und wir haben ja letztendlich die Kolonialgeschichte auch im Rücken, die letztendlich auch die Begegnungen beeinflussen und bestimmen, was für ein Leben ich leben kann und lebe. So.
Ich bin näher. Ich bekomme einen Auftrag, den mache ich den ganzen Tag. Am nächsten Tag mache ich etwas anderes. Zwischen 1 und 2 habe ich frei. Ich esse Lunch zu Hause. Wer bereitet Ihnen das Essen zu? Shishir übersetzt. Ein Servant. Ich sage, oh, er habe es gut. Shumi kichert. Wie er denn wohne, frage ich weiter. Shishir sagt, er teilt sich mit einem Kollegen ein Zimmer. Und nach dem Mittagessen? Gehe ich zurück in die Fabrik und arbeite dort von 2 bis 6 oder 7. Ich notiere, ich sehe auf. Weder Pradip noch Shishir kommentieren die Überstunden.
Im Text kam eben ein Mensch vor, der Pradip heißt?
Pradip ist der Manager, der Chef dieser Firma, die für die Marke produziert.
Ach so.
Mhm. So. Und von der Marke habe ich mit Rick gesprochen und Shishir begleitet mich. Und da empfängt uns Pradip und Pradip macht eine PowerPoint-Präsentation und erzählt mir, wie toll seine Firma ist. Und nachher sitzen halt Shishir von der Marke und Pradip von dem Zulieferer und ich und Shumi und Afzal, wir sitzen da zusammen.
Ah, ja.
Und Pradip ist letztendlich der Vorgesetzte von Afzal und Shumi, das ist halt der oberste Chef, weswegen die am Anfang total verlegen waren, was zu sagen, ne? Und ich beschreibe ja auch, dass ich den Afzal frage, was er für Zukunftswünsche hat. Und ich denke, Mensch, wie unachtsam von mir, hier vor seinem Vorgesetzten, wenn das nämlich Wünsche sind, die dahingehend sind, dass er die Firma verlässt. Ist natürlich, kann er nicht frei sprechen.
Ich stelle Afzal eine letzte Frage, ob er Pläne habe für die Zukunft. Nun ist es still. Er ringt mit sich. Sein Gesicht läuft rot an. Sofort bereue ich es, diese Frage gestellt zu haben, hier vor seinen Vorgesetzten. Dann sagt er leise, ich möchte ein eigenes Business starten, Kosmetik. Dafür spare ich Geld. Die Nachfrage nach Kosmetik ist hoch und das wird immer so bleiben. Alle wollen doch schön sein. Ich würde vom Hersteller kaufen, kleine Mengen, ein wenig aufschlagen und weiterverkaufen. Pradip nickt anerkennend, Afzal strahlt. Ich bin erleichtert. Ich sage, soll noch irgendwas ins Buch? Etwas, das für Sie wichtig ist? Ja, Bangladesch ist ein schönes Land. Ich liebe mein Land. Ich möchte es niemals verlassen.
Und alle halten die Luft an und dann der Manager, der lobt ihn dann dafür und alle atmen dann aus. Und ich war dann auch erleichtert, dass das keine blöde Gesprächssituation bedeutet hat.
Und was wäre Ihnen wichtig für das Buch zu erzählen, Shumi? Dass ich traurig bin, wenn meine Mutter krank ist. Sie ist oft krank. Dann muss ich die Familie unterstützen. Meine Mutter hat Asthma, das ist nicht heilbar. Ja, sage ich, das ist schlimm. Haben Sie auch Zukunftspläne, Shumi? Klar, einen guten Mann heiraten. Oh, sage ich, was ist ein guter Mann? Sie kichert. Shishir sagt, einer, der Geld hat. Es geht um ein wenig Sicherheit im Leben, das ist das Wichtigste hier. Ich sage, ja klar, good luck. Ob ich ein Foto machen dürfe, frage ich noch. Dann geht es schnell. Ich bedanke mich, Dondebar, thank you, goodbye. Schon sind sie fort.
Das hat mich richtig berührt, wie dort gesagt wird, es geht um ein bisschen Sicherheit im Leben. Das ist ja...
Ja, natürlich wollen wir Menschen, sag ich jetzt mal so verallgemeinern, letztendlich wollen wir alle dasselbe. Wir wollen uns sicher fühlen. Ja, abgesichert sein, eine Arbeit machen, auf die wir stolz sein können, dass wir sie tun wollen, Freizeit haben, um für unsere Familie und Freunde da sein zu können. So. Das hat mich auch berührt, also in den vielen Interviews. Und wir sind uns nicht verschieden. Weder bin ich noch die ganz anderen, noch sind Shumi oder Afzal die ganz anderen. Also da treffen sich natürlich auch Wünsche und Bedürfnisse.
Ja, was können wir tun? Wir können vielleicht daran denken, wenn wir die Kleidung tragen. Was ist Ihr Resümee jetzt, nachdem das Buch fertig vor Ihnen liegt, die zweite Auflage gedruckt wird?
Ja, also zu der Firma noch von Shumi und Afzal, das ist einer der besseren und der besten Arbeitgeberinnen in Bangladesch. Aber natürlich, es gibt 3.000 bis 4.000 Kleidungsfabriken in Dhaka und ich war jetzt in zweien, aber es blättert sich so die ganze Textilindustrie auf und es blättert sich ein Stück weit ja der ganze Wahnsinn auch auf, dass wir Kleidungsstücke einmal um den Planeten transportieren, dass Menschen sehr verdichtet und sehr monoton arbeiten, dass sie 12 Stunden oder 14 Stunden oder 10 Stunden, dass sie aber im Großteil ihrer Lebenszeit damit verbringen, diese Arbeit zu vollführen und mein Resümee ist, letztendlich habe ich verstanden, was diese Labels bedeuten, dass es Zertifizierungen gibt. Und das heißt, die eine Konsequenz wäre für mich, wir müssen die Labels groß machen und stärken, die nämlich externe Auditoren in die Zuliefererbetriebe schicken, damit sichergestellt wird, dass die Arbeitsbedingungen gut sind. Das andere ist natürlich die Überzeugung, wir können nicht allein durch den Konsum von grüner Mode, können wir den Wahnsinn nicht stoppen. Also ich würde mir wünschen, dass wir nochmal grundlegender fragen und uns das anschauen und dass wir eine grundlegende Kritik weiterhin formulieren und auch eine grundlegende Utopie nicht aufhören, darüber nachzudenken, wie Wirtschaften stattfinden könnte, dass Wirtschaften das nicht den Profit vor die Menschen setzt und den Profit vor die Umwelt. Weil wenn weiterhin der Profit immer an erster Stelle steht, dann wird mir auch um unseren Planeten Angst und Bange. Und da wünsche ich mir, dass wir da auch radikalere Antworten finden und auch klares Nein sagen.